Sie hören SBS German.
Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Radio. Und heute bei mir im Studio ist Jakob Anderhand. Jakob Anderhand ist nicht nur ein Historiker und ein Autor, er ist auch ein Bushwalker par excellence, der eigentlich in Australien so gut wie schon überall gewesen ist. Jakob, Sie wohnen ja in den Blue Mountains und Sie kennen natürlich die Wanderwege dort auch sehr gut und wandern dort auch sehr gerne. Sie sagten mir aber, das Wandern verändert sich. Es ist nicht mehr das Wandern, was es früher war. Was verändert sich denn dabei?
Also was man sehen kann, ist, dass diese alte Art des Buschwanderns, dass es zum Beispiel Clubs gibt, die auf relativ schlecht ausgebauten Wegen dann durch die Gegend ziehen, die teilweise auch Neues erkunden, die historischen Bezüge zu den Blue Mountains herstellen wollen und sich selber dann auch auf die Pfade der Geschichte begeben, die werden immer weniger.
Und was tritt an ihre Stelle?
Da tritt eine neue Generation von Wanderern, die sich mehr auf den gut ausgebauten Wegen hält. Und das wird auch unterstützt von den verschiedenen Gemeinden. Also was man sehen kann, ist, die Zahl der Wege insgesamt nimmt ab, aber die Zahl der gut ausgebauten Wege nimmt zu. Die bewegen sich also mehr auf diesen Wegen und die sehen das alles zunehmend als eine sportliche Veranstaltung. Das kann man unter anderem auch schon an der Kleidung festmachen. Also teilweise kommt es mir so vor, als sind die angezogen wie im Fitnessstudio.
Ich sehe das nicht als Nachteil.
Das sehe ich auch nicht. Ich meine das auch nicht bewertend, sondern das ist einfach eine Beschreibung dessen, was sich verändert. Und darüber verändert sich natürlich auch das Selbstverständnis des Wanderns.
Also früher war es so ein bisschen so der Dialog mit der Natur, den man dann aufgenommen hat, die wilde Natur. Ist das heute dann anders?
Also richtig wild ist es ja auch damals nicht gewesen. Es gab ja Wege, es gab auch Leute, die das schon erkundet haben. Aber es ist sicherlich so gewesen, dass man noch intensiver die Begegnung gesucht hat, beziehungsweise zu einer Begegnung auch gezwungen worden ist, weil es wesentlich mehr Unsicherheiten gab. Und was man jetzt sehen kann, ist durch diese sehr gut ausgebauten Wege und die Angebote drumherum, dass das eben auch mit in die digitale Area übergeleitet wird, dadurch, dass es zunehmend GPS-Tracks gibt, dass es auch übers Internet jederzeit möglich ist, sich über einen Weg Informationen einzuholen und so weiter, ist das in einer gewissen Weise wesentlich stärker standardisiert. Und wenn man es wirtschaftlich betrachtet, ohne dass ich da jetzt meine, dass da unbedingt Geld reinfließt von den Wanderern, das tut es dann auf anderen Wegen, wird das mehr und mehr zu einem Produkt. Also man schaut sich im Internet an, was man haben möchte, man kann sich da gewisse Mittel zu runterladen, man kann sich im Geschäft dann auch das entsprechende Equipment dafür kaufen, was dann auch diese modischen Aspekte hat, und dann begibt man sich dahin und man bekommt dann mit wenigen Abweichungen auch ziemlich genau das, was man erwartet.
Stimmt, Überraschungen gibt es ja eigentlich keine mehr. Ich kann die ganze Wanderung im Grunde genommen schon auf dem PC in meinem Kopf durchführen und dann nur noch nachvollziehen.
Und das führt uns zu einem nächsten Aspekt, das meine ich auch wertfrei. Dahinter steht dann eben auch ein neues Selbstverständnis des Wanderers. Also es wird eben sehr viel mehr aufgenommen, es wird sehr viel mehr direkt gepostet über das Event. Und wenn man es als Karikatur oder auch als tragische Entwicklung je nach Geschmack betrachten möchte, dann ist man ja früher umgekommen, weil man an einen bestimmten Punkt kommen wollte, in eine bestimmte Gegend, die als Gegend selber für einen Erlebniswert hatte. Heute ist es so, dass man sich an solchen Punkten, die dann eben auch wesentlich besser zu finden sind, in der möglichst verrückten Pose fotografiert. Und das hatten wir vor einigen Wochen. Da gibt es also tatsächlich Leute, die bei einem Selfie über die Klippe fallen und zu Tode kommen. Und dann muss die Leiche geborgen werden. Und wenn ich also da nach Wentworth Falls gehe, an die Wentworth Falls, es gibt jedes Wochenende, da kann man drauf wetten, Leute, die über die Absperrung steigen und sich da mit dem Rücken zur Schlucht an den Wasserfall stellen, weil sie dieses Foto machen möchten.
Sagen Sie, wo kommt dieser Trend denn her, dieses Neue? Ist das in Australien entstanden oder gibt es das schon woanders auch, dass das Wandern zu einem Kommerzprodukt wird?
Gut, der Kommerz ist ja die eine Seite. Die andere Seite ist, dass das, glaube ich, einfach eine neue Stufe ist der Breitenwirksamkeit. Also wenn man zurückgibt in die europäischen Alpen, da war es ja im Mittelalter so, dass die Alpen weitestgehend Niemandsland war. Das sieht man an den ersten, die da hingekommen sind, die überhaupt mal auf die Gipfel wollten. Die haben die Leute im Tal gefragt, was ist denn da oben? Und dann haben die Leute gesagt, da sind die Alpen. Aber mit den Alpen meinten die ja nur die Viehweiden. Also dahinter, da gab es erstmal nichts. Das ist dann auch dämonisiert worden. Da wohnten ja dann die Drachen und die gefährlichen Geister. Da ist man nicht hingegangen.
Da gab es Räuber.
Da gab es Räuber, da gab es diese Phase der ersten Erkundung und dann gab es unter anderem den Leslie Stephen, das ist der Vater von der Virginia Woolf, der hat ein epochemachendes Werk geschrieben, das hieß The Playground of Europe. Da hat sich das gewandelt, insbesondere das Bergsteigen, das war dann eben nicht mehr, um die Gegend unter größten Gefahren zu erkunden und irgendwo hinzukommen, wo vorher noch niemand gewesen ist, sondern der hat Bergsteigen nur definiert als Sport. Also auch da ist dann das Equipment geschaffen worden, das ist mehr standardisiert worden. Es gab Bücher über Routen, es gab Beschreibungen der Gipfel und man konnte sich das aussuchen. Also da kann man auch sehen, das ist eine Bewegung gewesen, ein sehr entfernter Vorläufer von demjenigen, was ich heute in den Blue Mountains beobachte.
Ja, und in Deutschland gab es ja diese Wandervogelbewegung, nicht wahr? Die haben ja dann auch, sind ja auch überall hingezogen und haben alles erkundet und auch darüber geschrieben.
Das haben die sicherlich und die könnte man dann sehr gut vergleichen mit den Buschwanderclubs, wo ich gesagt habe, das nimmt jetzt mehr und mehr ab.
Ich muss unseren Hörern sagen, dass sie ja zu den wenigen Leuten gehören, die Alpen mal von Nord nach
Süd, von West nach Ost.
Von West nach Ost zu Fuß überquert haben. Man soll es zu Fuß hat er das gemacht. Wie lange haben Sie dafür eigentlich gebraucht?
Da habe ich 10 Wochen für gebraucht. Das war auch ein großes Abenteuer, aber ich muss dazu eben sagen, ich hatte auch Karte und Kompass. Damals gab es noch kein GPS. Also ich zähle mich jetzt nicht zu den großen Entdeckern der Alpen. Das liegt weit, weit vor mir.
Aber wenn ich Ihnen so zuhöre, dann habe ich das Gefühl, dass da ein gewisses Bedauern in Ihrer Stimme mitklingt, dass heute eben im Grunde genommen so eine Wanderung schon auf dem PC gemacht werden kann und dann ist eigentlich das wirkliche Laufen ist dann nur noch ein Vollzug dessen, was man alles schon eigentlich aufgenommen hat.
Das würde mich mal interessieren, wie diese Generation, die ich beschrieben habe, darüber denkt. Also wenn ich mich selber betrachte, muss ich sagen, ich habe einerseits diese Alpenwanderung gemacht in Europa, noch mit Karte und Kompass, wo ich mich teilweise auch gründlich verlaufen habe und was mir dann sehr viel Stress gemacht hat. Und ich habe ja andererseits hier Off-Track-Wanderung gemacht mit einem GPS, also einem technisch wesentlich versierteren Gerät, als das ein Kompass und ein Höhenmesser sein können. Und ich muss feststellen, dass das eigentlich so gewesen ist, wie der Leslie Stephen das auch beschrieben hat, als er das Bergsteigen zum Sport gemacht hat. Es bringt die Dinge in eine Balance. Also die Romantiker, die Alpen erkundet haben, die haben sich teilweise vor den Abgründen noch grausamst gefürchtet und die haben vor den Bergen gezittert. Und wie viel die an positiven Erlebnissen mitgebracht haben, halte ich für sehr fraglich. Also wie viel das überhaupt war. Und bei mir ist die Erfahrung gewesen, dadurch, dass ich das GPS habe, konnte ich einerseits in Gegenden mich orientieren, wo ich sonst nie hingekommen wäre. Und es hat viel Stress rausgenommen. Ich habe die Landschaft und das alles eigentlich erst in einer Art und Weise, wie ich sie als positiv empfinde, erleben können durch diese Einbindung neuer Techniken.
Aber es ist doch das, was so viele Touristen auch suchen, nämlich mal so eine existenzielle Angst oder existenzielles Erlebnis, dass man wirklich mal also bis ins Tiefste berührt wird von etwas.
Da würde ich die Wahrhaftigkeitsfrage stellen. Wie weit will man sich denn wirklich auf die Probe stellen? Wenn einem einer sagt, da besteht eine 75-prozentige Chance, dass du da lebend nicht wieder von zurückkommst. Meine Erfahrung auch in vielen Gesprächen mit Rangern ist, man möchte diese Illusion haben, dass das anstrengend werden könnte, auch in mental herausfordernd und so weiter. Aber man möchte nicht, dass das an die eigene Existenz greift.
Diese Illusion kriegt man ja heute auch mit, wenn man sich das zum Beispiel in K4 gefilmt, in einer Großleinwand anfängt oder sogar in Virtual Reality, dann hat man ja fast das gleiche Erlebnis.
Da hat man fast das gleiche Erlebnis, ja.
Man braucht dann gar nicht mehr in die Natur hinauszugehen. Die Natur kommt zu einem.
Ja, das liegt, glaube ich, auch am Begriff der Natur. Natur ist ein sehr dehnbarer Begriff. Also wenn ich mich jetzt hier bei Ihnen im Studio umschaue, ist jetzt konkret nicht da, aber man könnte sich ja auch gut vorstellen, dass Sie hier naturbelassene Möbel stehen haben. Dann haben Sie Natur im Studio, mitten in der Stadt.
Ist das ja
skandinavisch. Also wo fängt Natur an und wo hört Natur auf?
Ja.
Das ist bei der Frage der Natur sehr, sehr schwer zu beantworten. Und ich glaube, das ist auch eine individuelle Einschätzung. Also meine Frau und ich, wir haben ja auch diesen Australian Alps Walking Track gemacht in 52 Tagen von Melbourne bis nach Canberra. Und ich habe mich dann nach dem Ende der Wanderung mit einem Ranger da unterhalten. Der war der strikten Auffassung, dass diese ganze Gegend, durch die wir da gewandert sind, keine Natur pur gewesen ist, weil ja dieser Track da durchführt. Und er sagt, ähnlich wie ich das gesagt habe, dieser Pfad, der wird von den Rangern so gehalten, dass er den Leuten die Illusion vermittelt, sie würden sich in unberührter Natur befinden. Aber der wird natürlich so geschnitten und so freigehalten, dass es da zu existenziell bedrohlichen Situationen nicht kommen kann.
Und daneben gibt es natürlich auch Wiesen und Weiden, wo ja dann Brumbies und Kühe und sowas rumstehen. Also da ist die Hand der Zivilisation ist da schon gewesen.
Ja, und man darf eben, das hatte ich ja auch schon angedeutet, nie vergessen, es ist kartografiert. Und wenn man von unberührter Natur spricht, dann kann man sich sogar überlegen, wie das mit Kartografierung ist. Ist Kartografieren nicht schon ein Berühren der Natur? Stellen Sie sich vor, Sie laufen durch eine Gegend, Sie haben keinen Kompass, keine Karte. Niemand hat es vermessen. Und dann sollen Sie sich da zurechtfinden.
Ja, selbst Humboldt hatte ja schon Karten gehabt, als er sich da in Südamerika rumgewandert
ist. Dann wären Sie meines Erachtens, wenn man aufrichtig ist, in einer wirklich existenziell bedrohlichen Situation. Das wäre es. Aber wer macht das heute? Oder wenn Sie sowas kommerziell anbieten wollten, welche Absicherungsmechanismen müssten Sie sich dann eigentlich überlegen für die Leute, die Sie da in so einer Gegend aussetzen? Ohne Kompass, ohne Karte. Eventuell sogar noch, das gibt es ja auch, zu sagen, ihr habt das jetzt ein bisschen trainiert, ihr müsst euch selbst versorgen, lebt von der Natur.
Da fällt mir ein, dass Sie ja selbst ein Geschichtsbuch über den Südpazifik geschrieben haben und da berichten Sie ja von einem Kaufmann, der auf so einer winzig kleinen Insel da im Pazifik wohnte und da stellt man sich so romantisch vor, nur mit so Ländenschurz bekleidet. Das ist grauenhaft, der hat kaum Essen, die Ratten laufen da rum, die Moskitos fressen ihn auf, also schön ist das nicht.
Nee. Und das kann man sich dann auch bei entsprechenden Erlebnissen in den Bergen vorstellen. Also es ist tatsächlich die Frage, es gibt einen deutschen Forscher, den Werner Bätzing, der hat das immer sehr umfassend aus vielen Perspektiven beobachtet, wie die europäischen Alpen sich wandeln. Der spricht im Moment von einem Verlust einer Kulturlandschaft, wobei ich sagen würde, er versteht Kultur so ein bisschen in der Richtung, wie der Leslie Steffen diesen Wandel vollzogen hat und dann Bergsteigen als Sport verstanden hat. Das ist halt eine Mischung aus einem reduzierten Naturerlebnis, verbunden mit einer gewissen Technik, die einem Sicherheit ermöglicht. Aber der Bätzing fragt sich eben, wo stehen eigentlich die europäischen Alpen zwischen Wildnis und Naturpark. Und genau dasselbe könnte man sich bei den Blue Mountains oder dem Blue Mountains National Park, ohne dass ich jetzt das Wort Park betonen möchte, auch fragen. Wie viel davon ist eigentlich noch Wildnis im wirklich ursprünglichen Sinn? Vielleicht abgezogen, dass das auch kartografiert ist und dass man in etwa weiß, welche Pflanzen da wachsen. Wie viel ist Naturpark und wo befinden sich diese Gegenden? Also eigentlich ein Park, wo man picknicken kann, wo es kommerzielle Aktivitäten gibt, wo das alles abgesichert läuft und wo ist etwas dazwischen, was so eine Art Grenzbereich bildet, wo dann auch wieder Gruppen oder wo noch Gruppen Eingang finden können, die so ein bisschen sind wie die Buschwanderer der 30er und 40er Jahre. Also leicht abgesicherte Gegend, in der man weiß, es gibt da Karten zu, man findet alte Tracks und so weiter, man kann da mit GPS rein, aber es ist eben lange nicht so standardisiert und ausgebaut wie die parkähnlichen Gegenden
ja,
im Park.
Ja, mit Autobahnanschluss.
Ja, das ist ja nun für alle. Die kommen ja alle mit der Bahn. Und das ist ganz toll beim Bätzing, das beschreibt er eben auch, worunter diese Berglandschaften leiden und beziehungsweise was die große Herausforderung für die Zukunft ist, das gilt für die Blue Mountains genauso, ist, dass sie in einer Vielfalt genutzt und beansprucht werden, dass man sich überlegt, wie halten wir da das Gleichgewicht? Und bei den europäischen Alpen ist es ja der Transit nach Italien und bei den Blue Mountains ist es der Transit einerseits der Touristen auf diesem relativ dünnen Rücken in die verschiedenen Orte und es ist natürlich der Transit des Kohletransports über die Bahn und es ist der Transit weiter nach Lithgow, der auch noch einen Aspekt darstellt, der jetzt nicht direkt was mit dem Buschwandern zu tun hat, aber der natürlich einen Einfluss hat auf die Region als Region innerhalb eines Nationalparks.
Und da Sie gerade vom Wandern in den Blue Mountains sprechen, nach den Buschfeuern, gibt es da noch viel zu wandern?
Da gibt es noch viel zu wandern. Allerdings muss man sagen, im Moment ist das stark eingeschränkt dadurch, dass natürlich noch die Gefahr besteht, dass von den Bäumen größere Äste abfallen bzw. Bäume umfallen. Also es ist ein erheblicher Teil der Wege geschlossen.
Und das bleibt bestimmt auch noch eine Weile. So schnell wird es nicht abgeräumt.
So schnell wird das nicht abgeräumt. Und das ist ja auch eine Frage der Ressourcen. Wenn Sie sich überlegen, wie viele Leute permanent in den Blue Mountains wohnen und wie viele davon abgestellt werden können, um da die Wanderwege freizuräumen, das ist ein geringer Anteil.
Kann man sagen, dass das noch wahrscheinlich diese Auswirkungen sich noch in Jahren bemerkbar machen werden?
Ich denke, das wird wahrscheinlich um ein Jahr sein, ja, bis das alles wieder frei ist. Und es gab ja dann auch mehrere Erdrutsche, unter anderem jetzt nicht nur durch die Buschfeuer, sondern eben durch die Buschfeuer in Verbindung mit den heftigen Regenfällen danach. Also der ganze Cliff Drive ist jetzt im Moment gesperrt. Die Lure Cascades sind auf unbestimmte Zeit gesperrt, weil da eine Erdlawine runtergekommen ist, eine Schlammlawine. Das sind Herausforderungen.
Jaco, ich bedanke mich vielmals bei Ihnen für Ihren Besuch im Studio hier und Sie haben mir meine Illusion über das Bushwalking und das Wandern überhaupt geraubt.
Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich, dass ich hier sein durfte, aber ich möchte nochmal betonen, ich möchte da niemandem die Illusion nehmen, sondern ich möchte eigentlich eher die Neugierde wecken, auf welche verschiedene Arten und Weisen man das Wandern verstehen kann und dass sich das auch wandelt. Und ich denke, wenn es sich nicht wandeln würde, wäre es auch irgendwann tot.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.